So, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Der Michael, der sonst auch immer mit dabei ist, Michael Kalf, der kann heute nicht kommen, weil er krank ist, erkältet, liegt im Bett. Und so mache ich jetzt heute Abend Alleinvorstellung. Zunächst vielleicht zum Zentrum und zum Programm. Normalerweise geht Michael dann nochmal die Woche kurz durch. Ich bin nicht so informiert. Kannst du ein bisschen was sagen,
Kann
was
kurz mal
ihr
zusammenfassen,
genau?
ja. Also montagsabends ist der erste und dritte Montag im Monat ist hier Buddha für Anfänger. Der zweite und vierte ist Chain-Resig-Praxis. Das ist die Praxis auf dem liebevollen Buddha hier oben. Dienstags ist Philosophiekurs offensichtlich. Mittwochs haben wir morgens und abends jeweils Praxis. Abends ist Mahamudra-Praxis. Donnerstag ist ausnahmsweise frei. Freitag haben wir auch den ersten und dritten eine kleine Einführung in die stille Meditation, die Praxis der stillen Meditation mit Anleitung und danach ohne. Und an Wochenenden ab und zu Kurs. Und ja, jetzt gehen wir wieder auf den Dienstag, das ist jetzt heute, und gehen wir wieder ab.
Ja. Gut, ja, sind wir wieder angekommen. Ansonsten, wenn ihr mehr über das Zentrum wissen wollt, findet ihr draußen auch Informationen. Es gibt die Flyer, die ihr mitnehmen könnt. Ich sehe heute einige neue Gesichter auch. Ich habe zwar nicht, wie Michael immer sagt, den Gesichts-Alzheimer, aber ich habe eher ein recht gutes Gedächtnis. Aber ich denke, ihr werdet schon irgendwie einfinden. Das, was wir hier veranstalten, jeden Dienstag, ist ja nichts Neues, jetzt nur heute Abend, sondern das geht jetzt schon seit September, also eine Art Kurs oder Lehrgang, den wir seit Mitte September angefangen haben, und er geht bis ungefähr April nächstes Jahr. Jeden Dienstag Einführung in die buddhistische Philosophie. Und dabei ist das auch nicht das erste Mal, sondern letztes Jahr haben wir das auch schon gemacht. Da ging es sogar noch länger dann, bis zum Juni, also fast ein ganzes Jahr lang. Und davor im Jahr auch. Also es ist jetzt schon das dritte Mal. Aber wir versuchen immer den Schwerpunkt ein bisschen zu verändern, dass es nicht für manche, die auch jetzt schon mehrfach dabei waren, nicht immer gleichsam dieselbe Tretmühle ist, sondern immer doch unterschiedliche Aspekte. Vor 3 Jahren hat es Michael alleine gemacht, dann im Jahr danach war ich dann dabei. Wir haben das dann zusammen gemacht, und da ich zu einer anderen Schule sozusagen des Buddhismus gehöre, also eher zum Theravada und Vipassana-Praxis, haben wir gleichsam das Experiment gemacht, dasselbe Thema oder dieselben Themen mal unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten anzuschauen, wobei es sich dann aber herausgestellt hat, die meisten sind nicht so verschieden. Es gibt nur ein paar bestimmte kleine, oder ja, nicht immer kleine, aber einige Punkte, bestimmte Punkte, wo Unterschiede da sind, aber im Großen und Ganzen ist es alles Buddhismus. Und der Buddhismus ist eben nicht so einheitlich wie auch alle anderen Religionen, Philosophien, was auch immer. Wir wissen, im Christentum gibt es verschiedene Schulen, im Islam gibt es die, im Judentum, in der Philosophie gibt es ganz viele verschiedene Schulen und so weiter. Wir gehen hier aber auch gar nicht so sehr jetzt auf den religiösen Aspekt ein, sondern eben auf die Philosophie. Philosophie heißt die Denkgrundlagen oder, wie soll man sagen, Weltanschauung, Weltsichtweisen, die dann der religiösen Praxis zugrunde liegen. Ja, also es hat zunächst eigentlich, was wir hier machen, mit Religion gar nichts zu tun, sondern es geht um klassische philosophische Sichtweisen, so wie es die im Abendland auch gegeben hat, schon seit den alten Griechen. Und jede Religion hat so einen philosophischen Hintergrund. Also im Christentum ist dann hauptsächlich die platonische und aristotelische Philosophie, im Buddhismus ist eben eine ganz andere. Oder im Islam, der Islam stützt sich auch auf Platon und Aristoteles. China haben wir ganz andere. Da ist Lao Tse, Konfuzius und so weiter. Was wir dieses Jahr jetzt in diesem dritten Lehrgang gleichsam behandeln, das war die Idee, jetzt mehr das Thema mit Praxis zu verbinden, mit der Meditationspraxis. Ja? Und insofern heißt das Thema auch diesmal buddhistische Philosophie und Meditation. Wir wollen zeigen, welche unterschiedlichen Meditationsformen es gibt im Buddhismus und dafür den Hintergrund, auf welcher Basis sind die überhaupt entstanden oder warum wird da so meditiert und da so meditiert, denn auch, was ich eben sagte zu Religion oder Philosophie, es gibt nicht das eine, ja, es gibt nicht die Meditation, sondern es gibt ganz viele, viele verschiedene Arten von Meditation. Also auch außerhalb des Buddhismus gibt es ja viele. Im Hinduismus, selbst im Christentum, im Islam und so weiter gibt es auch meditative Formen oder in der Mystik und so. Der Buddhismus sind spezielle Formen oder Traditionen von Meditation, ganz spezielle. Und davon einige, die es auch in anderen Traditionen gibt, also auch anderen Religionen oder Geistesschulungen und einige, die es nur im Buddhismus gibt und darf zum Teil sogar manche nur in bestimmten Schulen. Ja? Also es ist ein sehr breites Spektrum und wir wollen diese Vielfalt und Breite, die wollen wir auch zeigen, ja? Damit Sie da viel mehr Hintergrund kriegen und auch verstehen, warum ist etwas so. Ja? Jetzt hatten wir in den vergangenen Wochen dafür gleichsam die frühen Grundlagen, wie sie der Buddha gelehrt hat, uns angeschaut. Und da waren einige Themen dabei, die jetzt manche leider nicht mitgekriegt haben. Also wir haben insbesondere zwei Bereiche uns genauer angeschaut, nämlich die sogenannten Skandhas oder Khandhas. Also es gibt im Buddhismus oder im indischen Buddhismus ja immer die zwei Sprachen. Sanskrit oder Pali, also in Sanskrit heißt es Kanda, in Pali Kanda und Ayatana. Beide sind Versuche, gleichsam die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit, das menschliche geistige Potenzial zu beschreiben. Ja? Also so wie wir auch in der abendländischen Tradition unterscheiden zwischen Körper, Seele und Geist, und zwischen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und so weiter. Und genauso im Buddhismus auch. Also man untersucht sehr präzise, und der Buddhismus, muss man sagen, ist da viel genauer, welches Potenzial hat überhaupt der Mensch in Bezug zur Wirklichkeit und in Bezug auf sich selbst. Ja. Wie kann er Wirklichkeit erfahren? Darum geht es uns, das Verhältnis von uns, des Menschen oder uns als Individuum, als einzelne Person zu dem, was wir Wirklichkeit nennen und zu dem, was wir das Ich nennen oder das Selbst. Ja. Und wie entsteht gleichsam das, was wir für wirklich halten? Ja. Das ist das Thema, oder anders gesagt, das war dann der Untertitel, wie man den eigenen Geist erforscht. Und das ist speziell jetzt gerade heute Abend auch ein Thema. Und dabei will ich heute das Ganze ein bisschen auflockern, nicht ganz so philosophisch und abstrakt machen, sondern es wird ein bisschen amüsant. Ja? Wir machen kleine Spielchen und mal sehen. Es kommt auch drauf an, wie Sie dann mitmachen, ob es ja ernst oder lustig wird. Zunächst aber beginnt es ein bisschen ernst und wir schauen uns diese Lehre, die der Buddha da entwickelt hat, nochmal von den Grundlagen genau an. Wir haben das letzte Mal hier schon dieses Bild, das jetzt allerdings die meisten nicht sehen. Wir haben leider kein Tanka, das dieses sogenannte Lebensrad groß darstellt. Also ich habe angeregt, dass wir das hier mal anschaffen, das fände ich sehr gut und möglichst groß. In Asien, vor allem im Himalaya oder in Tibet und so weiter, in vielen Ländern ist dieses sogenannte Lebensrad oder wie es im Originalbegriff heißt, Paticca Samuppada, wechselseitig bedingtes Entstehen. Oder ein anderes Wort dafür ist das Bhava Chakra, das heißt Daseinsrad. Ja. Dann gibt es Mahanidana, wird es auch genannt, das heißt das große Gesetz oder die große Gesetzlichkeit. Es gibt viele verschiedene Begriffe dafür. Ich gebrauche jetzt hier durchgehend den Begriff Paticca Samuppada, weil das der treffendste Begriff ist, der es am besten beschreibt. Also wir haben uns das letzte Mal das schon angeguckt, dieses Bild. Ich lasse es hier nochmal rumgehen auch. Und haben uns vor allem mehr so die Symbolik angeschaut, also wie das dargestellt wird. Sehr anschaulich für die Menschen in Asien, jetzt in Tibet zum Beispiel, die meisten Leute dort, die Nomaden und Jagdhirten und so weiter, oder auch Bauern, die konnten nicht lesen und schreiben und die brauchen Bilder. Das ist nicht anders wie bei uns im Mittelalter. Ja? Unsere mittelalterlichen Kirchen, die haben versucht, die Lehre des Christentums durch Bilder den Leuten nahezubringen. Wenn man hier ins Freiburger Münster geht, dann haben wir genau das. Ja? Wird also die Theologie sozusagen der Kirche wird durch Bilder versinnbildlicht. Auch am Portal und so weiter. Ja? Und das ist im Buddhismus in Asien ganz genauso. Also ich lasse das hier nochmal rumgehen, damit Sie einen kurzen Eindruck haben. Und worum es heute ausschließlich geht, das ist nicht der innere Kreis, den haben wir das letzte Mal ausführlich besprochen. Den äußeren haben wir auch, aber nicht so ausführlich, das werden wir jetzt heute genauer betrachten. Es geht heute nur um diesen äußeren Kreis. Ich habe hier noch eine zweite Darstellung, die haben wir. Also das letzte Mal haben wir die auch verteilt, aber ich hatte ja auch früher schon angeregt, es wäre gut, wenn ihr diese Sachen, die wir euch verteilen, auch wieder mitbringt. Damit man sich darauf beziehen kann. Ich lasse nochmal hier zwei andere Bilder rumgehen. Die sind immer ein bisschen verschieden. Also es gibt ein paar Grundprinzipien, wo sie übereinstimmen. Aber also es ist trotzdem gibt es immer wieder Unterschiede. Man trifft leider selten solche Darstellungen, die in allen Punkten korrekt sind. Also die Maler, die diese Zeichnung darstellen lassen, erlauben sich manchmal gewisse Freiheiten. Ja, lasse ich hier noch eins rumgehen. Und da die anderen. Wäre gut, wenn ihr die danach wieder zurückgehen lasst. So, also es geht jetzt um dieses sogenannte Paticca Samuppada. Und das Wort will ich mal hinschreiben auch und erklären. Und dann, was das zunächst mal bedeutet. Ich kann mal gucken, ob wir hier eine leere Seite finden.
Alles voll?
Also, ich nehme mal die Seite. Das ist noch vom letzten Jahr. Also, der Begriff heißt, und wer ein bisschen näher in die buddhistische Philosophie eindringen möchte, diesen Begriff sollte man sich merken. Der ist so zentral und es ist die. Also der Buddha selber hat gesagt, es ist die wichtigste von allen seinen Lehren. Und an einer Stelle sagt er sogar, wer das verstanden hat, der hat mich verstanden. Und wer mich versteht, der versteht das. Paticca Samuppada. Das wird so geschrieben. CC wird CH ausgesprochen. Samu. Ja. Das ist Pali. In Sanskrit ist es ein bisschen komplizierter. Das sagte ich schon, der Sanskrit stammt ja von den Brahmanen. Und die Brahmanen als Elite-Kaste, die haben sich auch bemüht, ihre Sprache ein bisschen komplizierter zu machen, damit es die normalen Leute nicht so gut aussprechen können. Da heißt es nämlich Pratitya Samutpada. Also da hat man immer dann noch etliche Konsonanten reingeflickt. Insofern klingt Sanskrit ein bisschen wie das Deutsche, ja, so ein bisschen verknurzelt. Während Pali ist etwas ein bisschen mehr so wie Italienisch oder so, ein bisschen flüssiger. Aber es ist nur nebenbei. Also der Sinn dieses Wortes, das sind drei eigentlich, nämlich Sam, das hatten wir schon oft betrachtet, in Indien, die indischen Sprachen sind ja mit den europäischen eng verwandt. San oder San, also M oder M, was in Indien meistens gleich ausgesprochen wurde, nämlich so nasalieren, Sang. Ja. Das ist immer, das heißt, ist wortgleich unserem Deutschen zusammen. Ja. Zusammen oder Sammlung oder Summe oder sowas. Ja. Also, das heißt zusammen. Upada heißt entstehen. Etwas, was zusammen entsteht. Und Paticca heißt von etwas herkommend oder abhängig von oder bedingt von. Ja? Also so, dass dieses Wort insgesamt heißt bedingtes zusammen entstehen. Und was entsteht jetzt zusammen? Alles. Alles, was existiert, was also dieses Wort, dieser Begriff schon sagt, ist, alles, was existiert, existiert mit anderen zusammen. Nichts existiert für sich alleine. Ja? Es gibt im ganzen Universum überhaupt nichts, was nur für sich alleine existiert, sondern alles existiert in Beziehungen mit anderen. Und das ist gleichsam der Kern, wenn man überhaupt den Begriff so verwenden kann, der Kern der ganzen buddhistischen Denkweise, alles ist wechselseitig bedingt oder abhängig oder zusammen wechselseitig verbunden, alles existiert in Beziehungen. Ja? Keiner von uns hier, keiner existiert für sich alleine, sondern da gibt es Eltern. Ja? Die Eltern existieren aber auch nicht alleine, da gibt es eine Frau und einen Mann. Großeltern, da gibt es Geschwister oder Verwandte und Kinder und Lehrer und Umgebung, Nachbarn, alles Mögliche, Schule, Studium, Arbeit, ja. Niemand von uns im Ganzen, auf der ganzen Erde existiert für sich alleine. Das kann gar nicht sein, ja. Etwas, was alleine existiert, sagt der Buddha, Buddhismus oder der Buddha, kann nicht existieren. Das existiert nur in Beziehungen, in Kontakt miteinander. Auch schon deshalb, weil wenn etwas alleine existiert, wird es ja von gar niemand wahrgenommen. Ja? Wenn niemand was wahrnimmt, dann existiert es auch nicht. Ja, also, und das ist ja dann das Interessante, weshalb im Buddhismus dann auch gesagt wird, Gott kann für sich alleine nicht existieren. Er braucht die Welt, ja, damit er überhaupt wahrgenommen wird. Ein Gott alleine, der ist ganz schön einsam. Ja. Und so ist es mit allem, das ist also die grundlegende buddhistische Denkweise, dass alles miteinander, wie man heute oft so sagt, alles ist mit allem verbunden. Das ist der Kern dieser Lehre und dieser Aussage. Und das wird jetzt dann vom Buddha in einem weiteren Satz ausgeführt. Und der heißt, muss ich jetzt suchen, der kommt in den Lehrreden sehr, sehr oft vor. Immer wieder wird er von ihm zitiert und das ist nichts anderes als gleichsam diese Kurzform etwas weiter ausgeführt. Nämlich, wenn dies ist, gibt es jenes. Also wenn dies ist, dann gibt es auch das. Wenn dies entsteht, entsteht auch jenes. Wenn dies nicht ist, dann gibt es auch das nicht. Und wenn dies vergeht, also verschwindet, verschwindet auch das. Ja? Also nochmal, wenn dies ist, gibt es jenes. Wenn dies entsteht, entsteht jenes. Wenn dies nicht ist, gibt es jenes nicht. Wenn dies vergeht, vergeht jenes. Also diese wechselseitige Abhängigkeit aller Phänomene. Also wenn irgendetwas Bestimmtes verschwindet, hat es immer zur Folge, dass entweder zur Folge oder zur Voraussetzung, dass was anderes auch verschwunden ist. Wir könnten das philosophisch jetzt näher betrachten, aber das will ich jetzt nicht, das würde zu weit führen. Nur ein paar kleine Beispiele. Zum Beispiel, wenn es rechts gibt, dann gibt es auch links. Ja? Rechts kann nicht alleine existieren, also die rechte Seite, sagen wir jetzt nicht politisch gemeint, sondern die rechte Körperseite, das, was wir rechts nennen. Wenn es rechts gibt, muss es auch links geben. Ja? Und umgekehrt, wenn es links gibt, muss es rechts geben. Also beide existieren nur wechselseitig zusammen. Oder wenn es hell gibt, muss es auch dunkel geben. Ja? Und wenn es dunkel gibt, muss es auch hell geben. Wenn es gut gibt, muss es auch böse geben. Und so weiter. Wenn es groß gibt, muss es auch klein geben. Wir können unzählige jetzt solcher Beispiele. Es ist immer das eine, gibt es nur, weil es das andere gibt. Ja.
Das waren ja jetzt so ganz klassische Gegensätze, die du als Beispiel
gemacht
hast. Ja. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die also nicht in so eine Dualität auseinanderfallen.
Nicht unbedingt Dualität, das ist keine, wir sehen das normalerweise jetzt, was ich aufgezählt habe, als Dualitäten, aber es sind eben keine Dualitäten, weil unter Dualismus versteht man normalerweise, dass etwas völlig getrennt ist voneinander. Ja? Aber hier wird ja ausdrücklich gesagt, man kann es nicht trennen, sondern es gehört zusammen. Ja? Und das andere ist, wir können... Das ist dann wirklich so eine, auch eine gewisse meditative Betrachtung. Wir können nehmen, was wir wollen. Wir sehen immer, dass wenn etwas existiert, zum Beispiel den Teppich. Der Teppich ist da, weil wir da sind. Ohne dass hier jemand in diesem Raum drin wäre, ja, wäre kein Teppich da. Doch. Sondern, wieso?
Kann trotzdem da sein.
Ja, aber da legt doch keiner einen Teppich rein, wenn da keiner drin ist. Würden Sie in Ihren Kohlekeller einen Teppich legen oder so? Oder draußen irgendwo auf die Straße?
Nee, der liegt da drin und keiner guckt hier rein, die sind alle draußen.
Nein, ich meine jetzt, dass er überhaupt hier reingekommen ist. Gut, im Moment, natürlich vor einer Stunde. Vor einer Stunde war hier keiner drin, der Teppich war trotzdem da. Aber irgendjemand hat ihn ja reingelegt, weil Menschen hier reinkommen wollen und warmen Boden haben wollen, ja? Sonst gäbe es keinen Teppich hier drin. Und so kann man das, oder nehmen Sie einen Tisch und einen Stuhl. Ja? Tische brauchen normalerweise Stühle, damit man dran sitzt. Und ein Stuhl braucht einen Tisch. Also ein spezieller Stuhl, an dem man dann eben auch arbeiten will. Ein Sessel ist wieder was anderes. Ein Sessel verlangt dann irgendeine Couch oder sowas. Jedenfalls, also es ist interessant, das mal für sich selbst zu betrachten, wie alle Phänomene, die da sind, weil etwas anderes ist, das sozusagen diese Art von Phänomen will oder wünscht oder herbeiführt, entstehen lässt. Ja?
Du hattest mal ein Beispiel genannt, das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Ja. Der Kurs selber existiert, weil...
Genau, ja, eben genau. Ja. Ja. Der Kurs ist, weil ihr da seid und ihr seid da, weil hier der Kurs ist, weil ich was erzähle. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht da bin, heute auch krank wäre, dann hättet ihr alle nach Hause gehen müssen. Ja? Dann gäbe es keinen Kurs heute.
Da gibt es diese
spannende Sache mit diesem Doppelspaltexperiment in der
Quantenphysik. Ja, das ist genau das Gleiche in der Quantenphysik mit dem mit Licht und Welle, Teilchen und Welle, dieses Phänomen.
Das ist natürlich eine Sache, genau, wo man nicht genau weiß, oder ich habe das jedenfalls versucht, das zu verstehen, das ist mir nicht geglückt, aber ein Versuch war es ja, ist es ja auf jeden Fall sehr wert, und da ist es ja doch so, dass es mal als Welle, mal als Teilchen
genau. Und zwar je nachdem, wie man hinschaut. Das ist dann die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation, also wo dann gesagt wird, je nachdem, wie das Experiment gestaltet ist, kommt entweder, erscheint eine Welle oder erscheint das Licht als Welle oder das Licht als Teilchen. Aber das ist ein sehr, sehr spezielles Thema, wo ich auch nicht sagen kann, dass ich da Experte bin. Da würde ich mir nicht wagen.
Es ist halt die Frage da. Ja. Also ich weiß, dass dieser Quantenmensch aus Zürich mit dem Dalai Lama darüber diskutiert hat, ihm das vorgestellt hat, dieses Phänomen, was wohl aus dieser Kette eventuell ein bisschen herausspringt. Ne? Also eben nicht die Bedingtheit so existiert. Also das ist schon eine sehr merkwürdige Sache.
Ja.
Könnte das sein, dass das irgendwie da rausfällt aus dieser, ich meine, dieses bedingte Entstehen, das ist so klar, und wer soll das anzweifeln? Das ist Dialektik auch. Ja?
Nee, diese Teilchen oder Welle, das bestätigt ja genau die buddhistische Sichtweise. Es bestätigt, dass es immer zwei sind, die der Erfinder dieser ganzen Sichtweise, Quantenphysik oder Quantentheorie, Niels Bohr. Mhm. Und Niels Bohr hat nicht zufällig das Tai-Chi-Symbol für sich in seinen Wappen aufgenommen. Also dieses Yin-Yang. Mhm. Yin-Yang und bedingen sich gegenseitig und sind nicht voneinander trennbar. Sagte, die Wirklichkeit, was Sie festgestellt haben, gleichsam auf der Ebene der subatomaren Phänomene, ist, dass zwei Phänomene auftreten, die aber komplementär zueinander sind. Das heißt, sie ergänzen sich gegenseitig, man kann sie nicht trennen, aber sie treten mal so auf oder mal so auf. Ja. So, jetzt will ich aber da nicht zu ausführlich drauf eingehen, sondern jetzt zu einem Text übergehen, der im Grunde da anschließt, der diese Lehre von bedingtem Entstehen ganz zentral beschreibt. Also eine Lehrrede des Buddha aus dem Pali-Kanon, also aus der frühen Sammlung. Und die ist sehr kurz, aber hat es unglaublich in sich und ist meiner Meinung nach die wichtigste Lehrrede des Buddha überhaupt. Es ist interessant, dass also die wichtigste Lehre oder Lehrrede des Buddha ein Text ist, der ziemlich kurz ist. Ja, da braucht es letztendlich gar nicht viele Worte dafür. Und interessanterweise heißt diese Lehrrede auch Sutra über den mittleren Weg. Der Buddha selber hat ja seine Lehre oder seine Denkweise, Philosophie, als mittleren Weg bezeichnet. Und zwar mittlerer Weg zwischen allen Extremen. Ja? Also weder, ich bin kein Anhänger sozusagen jetzt von alles ist nur links oder alles ist nur rechts, oder alles ist nur hell, alles ist nur dunkel. Ja, das gibt ja viele Menschen, die sagen, alles ist nur schwarz, alles ist furchtbar, die Menschen sind alle böse. Ja. Oder die anderen, nein, ach was, die Menschen sind alle gut und es gibt nur Gute und wir sehen das nur nicht richtig und so. Das wären Extreme. Ja. Oder es gibt nur Reiche oder es gibt nur Arme, das weiß ich, also jede Form von irgendwie extremer Sichtweise auf die Wirklichkeit wird vom Buddha abgelehnt als einseitig. Ja? Und genau darum geht es. Und sein Weg ist eben ein Weg, der praktisch beide Seiten mit einbezieht und die Abhängigkeit und die Zusammengehörigkeit dieser beiden Seiten erkennt. Also, Sutra über den mittleren Weg. Es gibt noch eine kurze Vorbemerkung. Es gibt wie immer viele verschiedene Übersetzungen dieser Lehrrede. Ich habe sie selber mal aus dem Pali für mich übersetzt. Das klingt dann aber, wenn man sie wörtlich übersetzt, etwas hölzern, weil die Inder natürlich nicht so gesprochen haben, die haben ja nicht Deutsch gesprochen, sondern das ist ein bisschen anders. Also der Satzbau und alles ist, da wirkt ein bisschen seltsam. Aber man muss es ein bisschen frei übersetzen, aber die Gefahr dabei ist immer, dass dann auch was verloren geht. Ich nehme jetzt hier aber mal eine Version, die ist nicht so sehr wörtlich, sondern ein bisschen freier, aber dafür auch leichter verständlich. Ja? Alle Lehrreden des Buddha beginnen ja immer mit dem schönen Satz, so habe ich gehört. Ja? Also wir haben es gehört, es ist nicht die absolute Wahrheit. Der eine, Ananda, war der Erste, der es gehört hat, der hat es dann weitererzählt, der Nächste hat es wieder gehört und so ist es auf uns gekommen. Und damit wird schon von vornherein gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit und wir wissen auch nicht jetzt hundertprozentig, ob es der Buddha so gesagt hat. Ja? Immerhin sind es 2500 Jahre her. Aber ich würde doch sagen, bei dieser Lehrrede, so wie der Text ist, das hat er mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit genauso gesagt. Also, so habe ich gehört. Zu jener Zeit weilte der Erhabene in einem Waldgasthaus des Nala-Distriktes. Eines Tages suchte ihn der ehrwürdige Kacchayana auf und fragte, der Tathagata hat von rechter Ansicht gesprochen. Was genau ist rechte Ansicht? Wie würde der Tathagata sie beschreiben? Tathagata ist nur ein anderes Wort für den Buddha. Das heißt, wörtlich heißt es der so Gegangene. Gemeint ist der, der gleichsam den Weg gegangen ist. Das heißt, der zur Vollendung, zur Verwirklichung gekommen ist. Also praktisch zur Verwirklichung seiner eigenen Lehre oder seines eigenen Weges. Er hat das verwirklicht und gelebt, was er auch gelehrt hat. Ja, er ist nicht einfach ein Schwätzer, der irgendwas daher erzählt, sondern er hat es dann auch tatsächlich gelebt und ist zu dem Ziel gelangt. Das ist der Tathagata. Und dieser Mönch Kacchayana, das ist ohnehin ein ganz interessanter, das war nämlich einer von den klügsten Schülern des Buddha, der einen unglaublich schnellen Geist hat und wahnsinnig schnell Dinge verstanden hat. Also, und er, eben als einer, der ein tiefgründiges Verstehen hat, der hat jetzt den Buddha gefragt, was ist rechte Ansicht? Die Übersetzung Recht, hatten wir, als wir das behandelt haben, habe ich ja schon gesagt, finde ich nicht sehr gut. Das heißt nicht eigentlich Recht oder Falsch, sondern vollständig oder unvollständig. Also Samma ist das Wort Sammaditi, das heißt, er hat es umfassend, ganzheitlich verstanden. Was ist also die ganzheitliche Sichtweise? Danach fragt der Mönch. Der Buddha erklärte dem ehrwürdigen Mönch, die Menschen in der Welt neigen dazu, an eine der beiden Vorstellungen zu glauben, an die Vorstellung von Sein oder die Vorstellung von Nichtsein. Ja? Wenn ihr mal heute guckt, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist genau das, ja. Der eine sagt, ja, so ist es, und der andere sagt, nein, so ist es nicht. Ich habe recht, ach, völliger Unsinn und so weiter. Die ganzen Konflikte, die wir heute haben, egal was, welches Thema und vor allem in der Politik, es geht ständig um Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Ja? Und vor allem um mein Sein. Bin ich? Und ich möchte sein, ja, und wir wehren uns alle dagegen, nicht sein zu sein, ja, und darauf, weil wir Angst haben dann, dass wir vielleicht nicht mehr sind oder dass es uns schlechter geht oder dass wir keine Arbeit mehr haben oder was weiß ich, hat es dann politische Folgen, ja, und das ist exakt das, was wir erleben derzeit, ja, und führt dann sehr schnell auch direkt zur Gewalt, ja, weil ich sage, ich so kann ich nicht sein, so will ich nicht sein oder so muss es sein und so weiter. Also nochmal, das sind die zwei Extreme. Die Menschen in der Welt neigen dazu, an eine der beiden Vorstellungen zu glauben, an die Vorstellung von Sein oder die Vorstellung von Nichtsein. Das geschieht, weil die Menschen an falsche Wahrnehmungen gebunden sind. Das ist ganz wichtig. Sie nehmen die Wirklichkeit nicht wahr, sondern sie bilden sie sich irgendwas, schaffen sie sich als Wirklichkeit oder erzeugen sich oder fantasieren sie sich eine Wirklichkeit zusammen. Falsche Wahrnehmungen aber, Katschayana, führen zu den Begriffen Sein und Nichtsein. Denn, das sage ich jetzt schon, weil der Buddha der Meinung ist, Sein oder Nichtsein gibt es nicht, sondern alles ist Sein und Nichtsein. Die meisten Menschen sind an die inneren Fesseln des Unterscheidens, Bevorzugens, Ergreifens und Anhaftens gebunden. Also nochmal, die meisten Menschen sind an die inneren Fesseln des Unterscheidens, ja, links oder rechts, Bevorzugens einer Seite, Ergreifens und Anhaftens oder Festhaltens gebunden. Ja. Wir sehen etwas, wir wählen aus, wir sagen, das ist gut, das ist schlecht und das will ich haben und das eigne ich mir dann an. Diejenigen, die nicht an die inneren Fesseln des Ergreifens und Anhaftens gebunden sind, stellen sich auch nicht mehr ein Selbst vor und klammern sich nicht an diese Vorstellung. Das ist jetzt plötzlich ein Gedanke, der, wo er vorher noch gar nicht darüber gesprochen hat, jetzt plötzlich taucht das Selbst oder Ich auf. Und er sagt jetzt, wer also dieses Ergreifen nicht durchführt, der klammert sich auch nicht an die Vorstellung eines Ichs oder eines Selbst. Und wenn Sie jetzt zurückdenken, was ich vorhin sagte, wechselseitig bedingtes Entstehen, das heißt, nichts kann für sich selbst existieren, sondern wir existieren alle in Abhängigkeit, in untrennbarer Abhängigkeit voneinander, dann heißt selbst die Vorstellung, nur ich existiere oder nur ich soll existieren und die anderen sollen nicht existieren. Ja? Und deswegen ist selbst die Vorstellung von einem Selbst für den Buddhismus eine der Ursachen von Leiden und von Täuschung. Ja? Da kommen wir aber in unserem Lehrgang ohnehin noch dazu. Das ist ein sehr komplexes Thema, mit dem wir gerade hier im Westen auch große Probleme haben, weil wir diese Idee von Ich und da gibt es doch das Ich und so weiter und ich muss mein Ich stärken und sichern und verwirklichen und so weiter, weil das ja bei uns eine riesige Rolle spielt. Jetzt geht es hier weiter. Sie verstehen zum Beispiel, dass Leiden entsteht, wenn die Bedingungen dafür günstig sind und dass es verschwindet, wenn die Bedingungen dafür nicht weiter günstig sind. Jetzt kommt das mit den Bedingungen, ja, Paticca, dieses Bedingte. Das heißt, etwas hängt von etwas anderem ab. Bedingungen, also Voraussetzungen und so weiter. Sie haben keinerlei Zweifel mehr. Ihre Einsicht haben Sie nicht durch andere erlangt, Sie haben sie selbst erworben. Diese Einsicht wird rechte Ansicht genannt. So würde der Tathagata rechte Ansicht beschreiben. Wie ist das zu verstehen? Betrachtet eine Person, die über rechte Ansicht verfügt, das Entstehen der Welt, so kommt ihr nicht die Vorstellung vom Nichtsein in den Sinn. Ja? Also, wenn es eine Welt gibt, ja, dann habe ich ja nicht die Vorstellung, dass da nichts ist. Es ist kein Nihilismus möglich, sondern es gibt ja eine Welt. Ja? Umgekehrt betrachtet eine Person das Schwinden der Welt, so entsteht ihr nicht die Vorstellung vom Sein. Ja? Also man hält sich weder an diese Vorstellung, da ist nichts, noch an die Vorstellung, da ist etwas und das andere ist nicht. Es ist ein etwas kompliziertes Thema. Nur ein ganz kurzer Hinweis, zu Beginn der abendländischen Philosophie, bei den Griechen gab es einen berühmten Philosophen, der hieß Parmenides, und er hat in Süditalien gelebt, und der hat die These vertreten, es gibt nur das Sein. Nichtsein gibt es nicht. Also, und damit hat er alles ausgeschlossen, was nicht, also, oder, und hat er noch dazu gesagt, und das, was nicht ist, darüber sollen wir auch nicht denken, das hat gar keinen Sinn. Wir können nur denken über das, was ist. hatte riesige Folgen, diese Sichtweise. Der Buddha sagt, das ist völliger Unsinn. Natürlich gibt es vieles, was nicht ist, was aber entsteht.
Er hat das nicht so gesagt, das stimmt nicht. Parmenides hat das anders gesagt, gesagt, das, was ist, 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 und das, was nicht ist, ist nicht. Das steht in seinem
Gebet. Ja, aber über das, was nicht, wollen wir darüber jetzt nicht weiter diskutieren. Das ist auch ein ziemlich schwieriges Thema, aber das wird hier angeschnitten, ja? Das ist hier mit enthalten. Betrachtet eine Person das Schwinden der Welt, so entsteht in ihr nicht die Vorstellung vom Sein, das haben wir ja schon. Kacchayana, die Welt als seiend anzusehen, ist ein Extrem, sie als nicht seiend zu sehen, ist ein anderes. Der Tathagata vermeidet diese beiden Extreme und lehrt das Dharma, das im mittleren Weg begründet ist. So, und jetzt kommt das Eigentliche, wo er jetzt versucht zu erklären, was er damit meint. Und das hatten wir schon angeschaut. Der mittlere Weg besagt, dass dies ist, weil jenes ist, und dies nicht ist, weil jenes nicht ist. Weil es Unwissenheit gibt, existieren Triebkräfte und Impulse. Weil es Triebkräfte und Impulse gibt, existiert Bewusstsein. Weil es Bewusstsein existiert, existiert das Geistig-Körperliche. Was jetzt da folgt, das verstehen Sie jetzt zunächst mal nicht. Dazu brauchen wir eben dieses Rad. Ja? Und das war genau das, was wir uns das letzte Mal angeguckt haben. Also das hier. Also was der Buddha jetzt hier sagt, ist, dass er diesen Kreis durchgeht. Ja? Er beginnt hier oben mit Nichtwissen. Hier. Weil es Unwissenheit gibt. Gibt es Triebkräfte und Impulse? Das ist das hier, Sankhara. Weil es das gibt, gibt es Bewusstsein oder Erkennen. Ich finde die Übersetzung dieses Begriffs Vijnana mit Bewusstsein nicht ganz so geschickt. Was gemeint ist, ist, wir erkennen etwas. Ja? Wir haben also eine Intention, eine Absicht und diese Absicht erkennt etwas. Ja? Das nächste ist, weil es das gibt, gibt es Geistiges und Körperliches. Und so weiter. Und geht jetzt hier durch diesen Kreislauf und beschreibt, wie wir uns die Wirklichkeit herstellen und sie dann gleichsam wieder verlieren. Ja? Wir schaffen uns eine Weltsicht, die aber nie vollkommen ist, nicht perfekt ist, sondern wenn wir gleichsam dann am Endpunkt angekommen sind, löst es sich wieder auf und wir fangen wieder neu an. Das klingt jetzt alles ziemlich abstrakt, ja? Und deswegen habe ich jetzt, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, ein paar kleine Erfahrungsmöglichkeiten vorbereitet. Aber dazu will ich vorher auch noch ein bisschen was sagen. Was zunächst mal diese Lehre beinhaltet, ist, ich muss hier dann noch ein paar Diese Striche, die sind immer für die Aussprache wichtig. Also wo so ein Strich drüber ist, der wird lange ausgesprochen. Also Sankara, nicht Sankara, sondern Sankara, Avicca, Vijnana und so weiter, Nama, Rupa. Ich sagte vor einiger Zeit schon, ganz am Anfang, wenn man dieses Rad oder diesen Kreislauf, diesen Zirkel verstehen will, dann muss man hier unten anfangen. Da, wo nämlich ein Rad den Boden berührt. Ja? Und ein Rad berührt den Boden immer nur an einem Punkt. An einem einzigen kleinen Punkt. Ja? Nicht überall, sondern immer nur an einem Punkt. Und dieser Punkt hier unten, wo das Rad gleichsam den Boden berührt, Das ist der Moment der Gegenwart. Dessen, was jetzt gegenwärtig ist. Und wo ist was gegenwärtig? In unser Bewusstsein. Alles, was hier dargestellt wird, ist gleichsam das Bewusstsein mit seinen verschiedenen Aspekten. Ja? Und es ist ein Prozess, ein Kreislauf. Ja? Also es gibt nicht das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein ist ein ständiger Fluss, ein ständiger Strom von geistigen Momenten. Ja? Und ich komme gleich dazu. Und dieser Strom verläuft in einem bestimmten Muster. Es gibt ein gleichbleibendes Muster, wie der Geist arbeitet, ja, und das wiederholt sich ständig. Ja. Dieses Muster baut sich permanent, also wird wiedergeboren gleichsam. Es baut sich permanent wieder auf und wieder ab. Das ist ein Kreislauf. Ja. Aber in diesem Kreislauf gibt es nur einen Moment, wo es in der Gegenwart ist, und Gegenwart heißt, dass es in Kontakt ist mit etwas anderem, mit etwas, was nicht es selbst ist. Ja? Das Bewusstsein, wenn jetzt hier das nicht wäre, dann würden wir in uns selbst kreisen. Das heißt, wir wären alle, wie man in der Philosophie sagt, Solipsisten, wir würden nur uns selbst kennen. Wir hätten überhaupt keinen Kontakt mit irgendwelchen anderen. Ja? Wir wären nur ganz alleine, nur in unserem Bewusstsein, und da werden kein anderer Mensch, kein Wesen, wir würden überhaupt nichts wahrnehmen. Wir kreisen aber immer nur in unserem eigenen Geist. Und das wäre furchtbar. Ja? Das ist extrem einsam, sowas. Aber das Bewusstsein hat die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen nach außen. Ja? Zu anderen Menschen, zu anderen Bewusstseinen, zur Wirklichkeit und so weiter, zu Gruppen von Menschen, zur ganzen Menschheit und so weiter. Ja? Also diesen Kontakt können wir aufnehmen, und auch zur Natur und zu den Phänomenen der Wahrnehmung. Also sehen, hören, riechen, schmecken, spüren. Und dieser Punkt des Kontakts oder der Wahrnehmung, das ist der Und deswegen muss man diesen ganzen Zirkel oder dieses ganze Rad von hierher verstehen, ja? Von hier ausgehend. Und deswegen heißt es auch Passa, heißt Kontakt, und Vedana Empfindung. Ja? Wir haben einen Kontakt, ich berühre zum Beispiel hier diese Lampe hier und dachte jetzt, die ist vielleicht heiß, aber ist sie gar nicht. Ja? Ich spüre, sie ist lauwarm, nicht besonders heiß. Wenn ich da direkt an die Lampe fassen würde, wäre es wahrscheinlich anders. Oder wenn ich hier an die Wand fasse, ist es eher kühl. Hier ist es ein bisschen wärmer. Ja, wir haben Kontakt und sofort eine Empfindung. Wir sehen das Licht und haben sofort eine Empfindung davon. Wir hören einen Ton und haben eine Empfindung davon. Deswegen ist Kontakt und Empfindung gehört zusammen. Aber in dieser Empfindung wird bereits eine allererste Unterscheidung getroffen, nämlich es ist angenehm oder sympathisch, oder es ist unangenehm und unsympathisch. Oder es ist neutral, und wenn es neutral ist, es interessiert es uns nicht weiter. Wir schauen gar nicht richtig hin. Ja. Wir hören es zwar, aber es ist sofort wieder weg. Und die meisten unserer Wahrnehmungen, ich habe mal irgendwo gelesen in einem Psychologiebuch, ich glaube 98% unserer Wahrnehmung, die hören wir und sofort sind sie wieder weg. Nur 2% greifen wir wirklich auf.
Nur nochmal zur Verständigung. Diese Kontaktstelle, das wären dann die einzelnen Tore sozusagen.
So nennt man es auch, Sinnestore. Ja,
also Sinnestore. Also das Denken würde mit dazu gezählt, ja. Also die Wahrnehmung.
Genau.
Das ist genau. Der Kontakt.
Genau.
Ja. Ja, meine Frage wäre, ob der Boden einen Namen hat oder irgendwie benannt ist, oder wie definiert er sich?
Der Boden ist...
Der Rad hat ja auch einen Namen, da ist jetzt eine Begrifflichkeit und eine Metapher.
Der Boden ist auch einfach nur Kontakt. Ja. Er wird nicht näher benannt, weil das ist unendlich viel. Ja. Alle also der Boden sind gleichsam alle Phänomene der Wirklichkeit, ja, die nicht im eigenen Geist enthalten sind. Ja. Das sind alles, was man sehen kann, was man hören kann, was man riechen kann, was man spüren kann und was man denken kann auch. Ja? Das ist jetzt eine ganz, wie soll man sagen, einzigartige Sichtweise des Buddhismus, dass auch das Denken zu den Sinnen dazugehört. Ja? Das wird in der abendländischen Philosophie abgespalten. Ja? Das Denken, die Sinne und Denken wird völlig getrennt. Hier ist es aber zusammen. Also Denken heißt das Wahrnehmen von Gedanken. Ja? So wie Sehen das Wahrnehmen von Licht und Farbe und Form beinhaltet. Oder Hören das Wahrnehmen von Geräuschen oder von Tönen. Und Denken ist das Wahrnehmen von Gedanken. Auch da bin ich also in Kontakt mit allem dem, was man denken kann. Ja? Das hat keinen Namen, das, weil es so unendlich viel ist. Ja? Das ist alles im Grunde. So, was ihr jetzt aber hier seht, das ist ja nicht der Anfang des Kreises, sondern er fängt eigentlich hier oben an. Was heißt jetzt, was bedeutet jetzt diese ganze Seite? Was hat das mit der auf sich? Diese Seite bereitet gleichsam diese Wahrnehmung vor. Das ist all das, was meinem gegenwärtigen Wahrnehmungsmoment vorausgeht. Also die Voraussetzungen dafür, dass, wenn ich etwas wahrnehme, jetzt auf eine bestimmte Weise darauf reagiere. Und das Reagieren, das ist das. Also das ist das, was vorausgeht, und das ist das, was nachfolgt. Ja? Und in der Mitte ist die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung wird geprägt von diesen Faktoren. Und wenn ich es wahrgenommen wird, wird das wieder geprägt von diesen Faktoren. Ja? Und das ist gleichsam das Grundmuster oder Grundkonzept dieser Lehre. Also wenn wir etwas wahrnehmen, dann ist es nie ursprünglich, ja, nicht mit leerem Geist, sondern unser Geist ist immer schon voll und bevor wir es wahrnehmen, wissen wir es eigentlich schon. Ja? Oder meistens ist es so, wir wollen auch nur das wahrnehmen, was wir schon wissen. Oder wenn wir etwas wahrnehmen, sagen wir immer, naja, kenne ich ja schon, ja. Und schon ist es für uns auch erledigt. Und deswegen schauen wir auch in so vielen Fällen überhaupt nicht genau hin, weil wir glauben, ja, wir wissen es doch schon, ja. Ist nichts Neues für mich. Ja, und das ist dieses Phänomen von Vorurteilen. Ja. Wir haben ständig Vorurteile oder Vorstellungen, mit denen wir an die Dinge herangehen und glauben, ja, kenne ich ja schon, brauche ich mich nicht näher mit beschäftigen. Fertig, so ist es ja. Ich fühle mich wieder bestätigt. Ja? Fühle mich hier bestätigt, da habe ich das Vorurteil und hinterher fühle ich mich total bestätigt. Nichts Neues in der Welt. Ja? Gleichsam, ich weiß es ja. Weiß Bescheid. Oder, dass wir einfach immer nach dem greifen, was wir uns wünschen. Ja? Also das ist dann eine andere Folge. Wir greifen uns das heraus, was wir kennen und was wir nicht nur kennen, sondern was wir auch lieben, was wir mögen. Und das, was wir nicht kennen, nicht mögen, das schieben wir immer weg. Ja? Also wir holen uns aus dem, was da ist, an Wirklichkeit immer das, was wir kennen, was uns angenehm ist, was uns auch nützlich ist. Und das, was, wo wir denken, das ist uns unangenehm oder das ist uns nicht nützlich, das ist nicht gut, das soll nicht sein, das schieben wir weg. Und so funktioniert unser Geist. Ja, permanent. Und um da jetzt ein kleines Beispiel dafür zu geben, habe ich jetzt hier Teller vorbereitet. Und jetzt geht die Sache so. Jemand deckt es auf und dann dürft ihr euch von einem Teller was nehmen. Und müsst dann aber sagen, warum? Warum nehme ich das? Ja? Und fragt euch dann dabei, woher kommt es oder was geht dem voraus, dass ich jetzt das bevorzuge? Ja? Also wir haben eine Wahrnehmungssituation jetzt, wo wir jetzt etwas ergreifen, aber dieses Ergreifen hängt ab von Erziehung, von Vorstellungen, von Wünschen, die lange, lange zurückliegen. Und wenn wir es ergriffen haben, dann haben wir auch eine bestimmte Meinung darüber und über uns. Ja? Und so entsteht Wirklichkeit. Also, machst du, mach einer von euch Glücksfee. Sieh hier, du bist doch die Glücksfee.
Soll ich schon loslegen?
Ja, genau. So, und dann dürft ihr euch das angucken gleich. Und euch eines davon ergreifen, wobei ich nur eins dazu sagen muss, das sind Steine dabei, die hätte ich gerne wieder zurück. Also der Teller, wo die Steine drauf sind, die hätte ich gerne wieder, die sind mir sehr wichtig, sehr wertvoll und die möchte ich auch meinen Enkeln weitergeben. Alles andere dürft ihr euch nehmen und machen, was ihr damit machen wollt. Ja, also, greift mal zu. Und überlegt euch jetzt, warum nehmt ihr das? Und warum kommt ihr überhaupt auf bestimmte Begriffe, Namen? Warum nennt man das so oder so? Räucherstäbchen.
Ach so. Das dachte ich, Salzstangen.
Genau, das sind keine Salzstangen. Ja, das ist genau das Thema. Wir identifizieren etwas. Es sieht, man weiß gar nicht erst genau, was es ist.
Zimtstangen.
Es könnte sein, dass rein einer reinbeißt, weil er denkt, das ist eine Salzstange. Das ist aber ein Räucherstäbchen. Schmeckt nicht so gut.
Ja. Ich weiß, das sind Steine. Es gibt ja auch Pralinen, die so aussehen. Ne?
Ja. Also, was man an diesem einfachen Beispiel beobachten kann bei sich selbst, ihr könnt es auch zu Hause mal ausprobieren. Am besten so, indem man sich vorstellt, ich bin ein einjähriges Kind oder vielleicht 2 Jahre noch, höchstens, ja. 2-jähriges Kind, ich habe noch keine Ahnung von der Welt. Und ich sehe irgendwelche Dinge, ich sehe nur einfach Farben, Formen, ja. Zum Beispiel deiner Mitte ist etwas so braunes, viereckiges und wir nennen das heute, ja, weil wir das jetzt gelernt haben vor vielen, vielen Jahren, nennen wir das Schokolade. Ja. Es könnte aber auch aus Ton sein und wir beißen drauf, also nicht gerade angenehm, ja. Es könnte, wir sind nicht sicher, ob das Schokolade ist, sie sieht so aus, aber es muss nicht Schokolade sein. Wir nennen es zunächst mal so, weil wir denken, naja, sieht so aus. Und der wird uns hoffentlich nicht so übel reinlegen. Aber wir wissen es nicht. Und wir geben ihm einen Begriff, einen Namen. Und das ist genau dieser Vorgang. Ja? Wir haben schon vorher eine Vorstellung. Wir haben Schokolade, wir kennen das schon lange. Ja? Wir sehen etwas, was so ähnlich aussieht, ja, von der sinnlichen Wahrnehmung, nämlich Farbe, Form. Und dann können wir vielleicht dann noch an die Nase ranführen. Es kommt also neben dem Sehen noch ein anderer Sinn dazu, nämlich Riechen. Ah, das riecht tatsächlich nach Schokolade. Es könnte aber sein, dass diese Tonstückchen Es gibt, das gibt es ja, das kann man kaufen. Ich habe auch gesucht, ich habe es leider nicht gefunden, hier in Freiburg. Also es sieht so aus und es könnte jemand ganz gemein sein und dem auch noch einen Schokoladengeruch geben. Ja? Und dann beißen wir drauf, also der nächste Sinn, nämlich schmecken. Und dann schmeckt es aber gar nicht nach Schokolade. Oder da hinten eben, wie gesagt, diese Räucherstäbchen, tibetische Räucherstäbchen, die man hier kennt, ja, in diesem Zentrum. Aber wenn ich jetzt die hier in Freiburg irgendwo anders anbieten würde, bei einer Party zum Beispiel, ich würde wetten, 90% der Leute würden denken, das sind Salzstangen, würden reinbeißen, was ist denn das? Ja? Also wir haben eine sinnliche Wahrnehmung, eine Vorstellung, wir kennen es schon, derjenige, der tibetischen Buddhismus kennt, der weiß, dass es ist in Räucherstäbchen. Die Zen-Leute, da sehen die Räucherstäbchen ganz anders aus. Ja? Die sind viel dünner, viel zarter, wie alles in Japan viel ästhetischer ist. Und haben auch eine andere Farbe, sind violett oder blau oder so. Bei den Tibetern sind sie braun und so dick, weil die aus irgendwelchen Kräutern gemacht werden. Also wir glauben immer, wir hätten die Wirklichkeit, ja, wir nehmen was wahr und das ist es. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Vorstellung, die durch die Sinne geprüft werden muss. Ja? Wir müssen genau hingucken und riechen, schmecken, tasten, sehen, um feststellen zu können, das ist das, was dem ich denn diesen Namen oder Begriff dann gebe. Ja? Und das ist dieses Namen geben, das ist der Teil dahinter. Ja? Also zunächst haben wir eine Vorstellung und dann ordnen wir das, was wir jetzt da wahrgenommen haben, ordnen wir dann in unser System ein. Ja? Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel so eine Salzstange, nehmen wir mal an, es wäre eine Salzstange, oder wenn wir das Räucherstäbchen angezündet haben, dann ist es irgendwann zu Ende oder die Salzstange ist gegessen. Und wenn es uns gut geschmeckt hat, ja, wenn es also angenehm war, dann sagen wir, ach, noch eine Salzstange, ja, schmeckt gut. Ja, oder von der Schokolade, die schmeckt ja wirklich gut. Ja, und schon sind wir in dem Kreis drin, ja, verlangen, 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 immer mehr verlangen, haben wollen, das Gleiche wieder haben wollen und so. Und das ist das Muster, mit dem wir uns die Wirklichkeit schaffen und mit dem wir uns aber auch Leiden schaffen. Ja. Und es gibt jetzt einerseits das Haben wollen, das Greifen, oder das Nicht-Haben wollen, das Nicht-Ergreifen. Ja. Und jetzt diese verschiedenen Dinge, die ich da auf die Teller gelegt habe. Also das erste waren Cashewkerne, Nüsschen. Interessanterweise haben das nur ganz wenige genommen. Spannenderweise, das zweite sind also Steine, die ich gesammelt habe, sowohl Halbedelsteine wie auch alle möglichen Steine von Wanderungen. Da waren übrigens auch einige Steine aus dem Himalaya dabei und einer sogar vom Mount Everest. Und wenn ich euch jetzt, da könnte ich über jeden Stein eine Geschichte erzählen, tue ich aber nicht. Das heißt, an den Objekten, die wir ergreifen, die sind jetzt auch mit einer Geschichte noch verbunden, mit Assoziationen, mit Gefühlen, Erinnerungen, alles Mögliche hängt da dran. Ja? Also das ist nicht einfach nur so ein paar Farben und Formen und so, sondern mit dem Stein, den Stein machen wir zu einer Identität. Ja? Es bekommt gleichsam ein Ich oder eine Gestalt und die lieben wir oder wir lieben sie nicht, ja? Oder wir identifizieren uns sogar damit. Also ich habe ja vorhin gesagt, bei den Steinen, da hänge ich dran. Das ist also jetzt etwas, die ich wieder zurückhaben möchte, weil damit auch viele Erinnerungen verbunden sind und die ich dann auch an meine Enkelkinder weitergeben will. Ja, und dann Schokolade, haben wir schon drüber gesprochen. Was auch kaum jemand genommen hat, sind die Pilze, das sind Champignons. Ja. Es könnte aber auch irgendein Gummi sein oder so. Es ist nicht sicher, ob das wirklich Champignons sind. Es könnten auch ein Knollenblätterpilz sein. Und wenn ihr habt alles so herzhaft zugegriffen oder die wenigen, die es gewagt haben, es könnte sein, dass er vergiftet ist. Ja? Wir wissen es nicht.
Wir können auch bei der Schokolade.
Und bei der Schokolade genauso, ja. Also diese Sicherheit in unserem Ergreifen oder nicht ergreifen, ja, also haben wollen oder nicht haben wollen, die wird vom Buddha grundsätzlich in Frage gestellt. Ja. Es ist alles nur ein wechselseitiges Verhältnis von Vorstellungen haben und dann etwas identifizieren. Ja. Also zuvor habe ich eine Erwartung und gehe von bestimmten Gewohnheiten aus, ja. Und hinterher habe ich eine Bestätigung und kann sagen, so ist es oder so bin ich, ja, oder das liebe ich. Ich hatte mir noch überlegt vorher, ob ich vielleicht hier Zigaretten hinlege. Habe ich dann doch nicht gemacht, weil in diesen heiligen Hallen will ich nicht das Zigarettenrauchen fördern.
Ja. Was bedeutet es denn dann für diese Vorstellungen, die vor diesem Kontakt stattfinden? Leiden die uns dann irre? Nö. Wie sind die zu bewerten? Was ist die Konsequenz jetzt aus diesem
Kontakt? Genau. Ja, die Konsequenz ist die, erstens, dass jeder hat sich was anderes gegriffen. Ja? Weil jeder, also unter den 5 Möglichkeiten, weil jeder unterschiedliche Herangehensweisen hat, also unterschiedliche Bevorzugungen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche, auch körperliche Konstitution zum Beispiel, muss ich leider seit einiger Zeit Schokolade völlig meiden, weil ich total Sodbrennen davon kriege, ja. Aber andere haben überhaupt kein Problem damit, die könnten jede Menge Schokolade essen. Also gibt es schon vom Körper unterschiedliche Konstitutionen, was wir bevorzugen oder nicht bevorzugen. Ja. Oder manche lieben eben lieber was Salziges, wie diese Cashewkerne, oder was Biologisches. Ja. Also Öko-Freaks jetzt wahrscheinlich, ich habe den Eindruck, hier gibt es keine richtigen Öko-Freaks unter uns oder nur ganz wenige, die hätten jetzt wahrscheinlich die Pilze rausgenommen, weil das gesund ist. Ja. Mit den Cashewkernen, da weiß man nicht, ob die, woher die kommen und ob die nicht genmanipuliert sind oder was weiß ich. Bei den Salzstangen bzw. Räucherstäbchen, da kann man relativ sicher sein, dass sie sozusagen Öko sind, aus Tibet oder so. Bei der Schokolade wäre ich mir auch nicht ganz sicher. Und die Steine, nicht jeder steht auf Steinen, ja. Mancher hätte gern jetzt eher mal eine Schokolade als einen Stein in den Mund gesteckt, ja. Also so sind wir alle total verschieden, sehr, sehr verschieden. Und diese Verschiedenheit hängt ab von unserer Geschichte. Ja, von unserer persönlichen, individuellen Geschichte, das heißt von unserer Subjektseite, von dem, was wir subjektiv uns angeeignet haben und womit wir uns identifizieren auch, ja, wo wir sagen, so bin ich. Und das ist diese Seite hier, ja, diese Seite, das ist gleichsam diese Subjektseite, wo ich erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas wahrnehme, habe ich schon eine Vorstellung, wer ich bin und was ich will. Und was ich suche und was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt oder was ich hier bevorzuge. Und dann ergreifen wir, nehmen es an uns, prüfen es und wenn man es essen kann, stecken wir es in den Mund. Wenn nicht, die Räucherstäbchen riechen wir nur, die Steine weder riechen noch schmecken, die können wir nur uns angucken. Ja. Oder spüren, genau, manche haben ja eine wunderbare, sind ganz glatt, ja, haben so eine Glatte. Oder man gibt viele Leute heute, ja, die nehmen ja dann Steine als von ihrer heilenden Wirkung her, dann irgendeinen Rosmarin oder was weiß ich. Manche haben einfach vielleicht Hunger, oder ein bisschen Appetit und hätten deswegen gern ein paar Cashewkerne gegessen. Das dürfte ja auch immer noch. Ja. Also wie gesagt, außer den Steinen kann hier alles mitgenommen und verbraucht werden. Ja, das heißt also, unsere Wahrnehmung ist total individuell. Jeder nimmt anders wahr, aber das Muster, nachdem wir etwas auswählen und uns aneignen, das ist bei jedem gleich. Das ist das, was der Buddha sagt. Es gibt ein festes, ziemlich festes, stabiles Grundmuster. Und dieses Grundmuster, das ist diese Lehre, dieses zwölfgliedrige bedingte Entstehen, wo eines aus dem anderen hervorgeht. Und was aber dann kein Ende hat, sondern immer weiterläuft. Ja? Also jetzt auch zum Beispiel in meinem Sprechen und eurem Zuhören, wenn ich jetzt ständig das Gleiche wiederholen würde, dann wäre euch das langweilig nach einiger Zeit. Ja? Ihr wollt immer neue Gedanken, neue Worte, neue Einsichten kennenlernen. Ich muss also diesen Prozess weiterführen. Ja?
Könntest du nochmal erklären, diesen oberen Punkt, wie das praktisch vom Ende dann wieder zum Anfang geht.
Genau, das können wir jetzt ein bisschen genauer uns anschauen. Ich muss mal auf die Uhr schauen, denn eigentlich, wollte ich ja noch ein paar andere Spielchen machen, aber ich glaube, da haben wir gar nicht mehr die Zeit dafür. Richtig, was du sagst. Ich kann es nur andeuten, aber das könnt ihr mal mit euch selber machen. Zum Beispiel hatte ich die Vorstellung, ich nenne dieses Ergreifen und Nicht-Ergreifen, oder es ist ja immer auch ein Bewerten, ja, Vedana und so weiter, Tanha, das heißt, was ich ergriffen habe, bewerte ich dann auch. Das ist eine äußerst heikle Geschichte, ja. Was ich schon sagte, daraus entstehen unsere Konflikte. Jetzt dachte ich mir, zum Beispiel könnte ich deutsche Städte nennen. Ja? Und jeder von euch reagiert darauf. Einfach mal so wie Kinder, ja, ich nenne irgendeine Stadt und dann sagt ihr, super. Ja, und nicht nur deutsche Städte, sondern mal internationale Städte, irgendwelche Städte. Und wir haben alle, wenn wir uns beobachten, wir haben alle ein Bild von bestimmten Städten. Also zum Beispiel München. Dann sage ich Castrop-Rauxel. Ja. Castrop-Rauxel, Gott, wo ist denn das überhaupt? Ja? Aber München ist schon besser. Berlin ist top. Hamburg, Krefeld, Stuttgart. Ja? So hat jeder so sein Bild von solchen Begriffen, ja? Und von solchen Namen. Und die einen reagieren so oder die anderen reagieren so darauf. Oder Musik. Wir könnten zum Beispiel das Spiel machen, aber es ist leider die Zeit nicht mehr dafür, dass wir einfach irgendwelche Komponisten oder Sänger oder irgendeinen Titel von irgendeiner Musik einwerfen. Ja, der eine sagt Leonard Cohen und der andere, die einen sagen, ach ja, den liebe ich ja und jetzt ist er gestorben. Der Leonard Cohen, ist du Kitsch. Ja. Oder Stones oder Bach und Beethoven und so weiter und so weiter. Es sind immer nur Begriffe, Namen. Und wir reagieren völlig unterschiedlich, ablehnend oder also haben wollend oder nicht haben wollend, bewertend. Und der eine so und der andere so. Ja. Und ganz selten in all dem, was wir wahrnehmen, ist für uns neutral. Ja. Also das, was wir wahrnehmen. Indem wir es wahrnehmen, ist es schon irgendwie, entweder wir mögen es oder wir mögen es nicht. Ja, also wenn wir hier durch Freiburg durchlaufen, durch die Straße, da wo die ganzen Kaufhäuser sind und so weiter, wir sind ständig am Bewerten. Ja? Bräuninger zum Beispiel, oh, das ist schicker, ja? Das ist besser. Kaufhof, nichts Gescheites. Ja? Und wir gucken Menschen an und bewerten permanent, ja? Und so weiter. Wir sind ständig in diesem Kreislauf drin, dass wir mit unseren Vorstellungen Dinge wahrnehmen und daraufhin eine Identifizierung oder eine Einordnung vornehmen. So, jetzt aber, um das mal im Einzelnen auch zu zeigen.
Vielleicht darf ich noch was sagen.
Ja.
Vielleicht, weil du jetzt gerade da drin bist,
ja,
vielleicht kannst du auch noch mal sagen oder noch mal klar machen, wieso das zu Leid führt.
Mhm.
Weil das, ja, ist das Wesentliche.
Genau.
Vielleicht vor dem Punkt da mit den da oben.
Das ergibt sich erst da hinten.
Okay.
Ja. Also das ganze Rad ist ja so, es beginnt mit Nichtwissen. Ja, wie ein kleines Baby, das von nichts weiß. Ja. Was der Buddha hier zeigt, ist, wie wir unsere Wirklichkeit schaffen, aber sie so schaffen, dass am Ende Leiden dabei herauskommt. Ja. Und die Voraussetzung, die er sagt, die allererste, die Grundvoraussetzung ist die, dass wir von einem Nichtwissen ausgehen, aber das ist jetzt nicht das Nichtwissen eines kleinen Kindes oder eines Babys, sondern das Nichtwissen über diese, wie soll man sagen, diese Gesetzlichkeit oder über diese Wahrheit oder über dieses Muster, dieses geistige Muster, nach dem wir funktionieren. Wir wissen gleichsam, wir kennen uns selbst nicht, wir wissen nicht über uns selbst Bescheid. Ja, also wir leben in Täuschung, wir leben in einer Selbsttäuschung. Und das ist gemeint. Also der Ausgangspunkt ist, dass sich in einer Selbsttäuschung oder ein Nichtwissen über sich selbst zu befinden. Und darum gehen wir hier weiter. Und deswegen ist hier auch der Punkt, wo gleichsam die Befreiung oder Erlösung passieren kann, indem wir Nichtwissen in Wissen verwandeln. Das ist dann Vicha. A heißt nicht und Vicha nicht. Wissen, ja, also Vicha wird in Vicha umgewandelt.
Darf ich nochmal zur Genauigkeit fragen? Aber dieses Wissen, damit ist gemeint, nicht konzeptionelles Wissen.
Ja, 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 genau.
Also im Grunde genommen ist alles, was wir als Wissen bezeichnen,
nicht das normale Wissen.
Nicht Wissen.
Genau,
ja?
Genau.
Also alles, was konzeptionelles, begrifflich ist, dualistisch, genau, in dem Sinne ist,
ja,
ist eigentlich nicht Wissen.
Genau.
Und Wissen, ja, ist eigentlich das Befreite, das Erwachtsein.
Genau. Ja. Also nicht das normale Wissen jetzt, dass ich über, was weiß ich, Wissenschaft, Bescheid weiß, Neurowissenschaft oder Psychologie oder auch Philosophie oder auch Politik und all das, ja. Das ist überhaupt nicht gemeint, sondern das Nichtwissen über den eigenen Geist und sein Funktionieren. Und damit auch, weil der Geist sich ja immer an Begriffe klammert, dieses Loslassen, dieses Anklammerns an Begriffe. So, also aus diesem Nichtwissen geht hervor, und zwar aus dem vorherigen Prozess, das nimmt er gleichsam aus dem vorherigen Kreislauf, übernimmt er, ja, denn es ist ja nicht so, wenn wir hier jetzt eine Schokolade essen, dass wir dann alles vergessen über Schokolade. Sondern wir haben eine Erfahrung gemacht, oder zum Beispiel über diese Räucherstäbchen. Wer diese Räucherstäbchen noch nie gesehen oder gerochen hat, wenn wir die jetzt anzünden würden, dann hättet ihr jetzt ein Wissen über diese Räucherstäbchen. Und wenn die euch besonders angenehm wären, dann könntet ihr in Zukunft darauf zurückgreifen. Und das ist Sankara. Ja? Sankara heißt jetzt, es entstehen Impulse. Aus dem Nichtwissen heraus entstehen Impulse nach etwas. Ja? Wir wünschen etwas. Es entsteht eine Absicht, eine Intention, ausgehend von dem, was wir vorher schon kennengelernt haben. Aus diesem Sankara geht als nächstes hervor der Wunsch, es zu erkennen oder überhaupt etwas zu erkennen. Ja? Wir haben eine Absicht, wir haben eine bestimmte Absicht und die wollen wir dann auch innerlich erkennen. Ja? Also der Geist versucht, die eigenen Absichten auch sich gleichsam vor Augen zu führen. Wenn das soweit ist, dann entwickelt er nicht nur die Fähigkeit oder Möglichkeit zu erkennen, sondern auch etwas zu erkennen. Ja? Der Geist will nicht einfach erkennen, sondern er will etwas Bestimmtes erkennen. Und das ist Nama Rupa. Das Etwas wird im Buddhismus immer beschrieben mit Name. Es hat einen Namen, eine Benennung und eine Form. Also gehen wir zum Beispiel wieder zu der Schokolade. Ja, also in meinem Geist. Also sagen wir mal, machen wir es an einem konkreten Beispiel. In meinem Geist, ich habe gesagt, wählt euch hier etwas aus. Ja? Und wir steuern auf die Schokolade zu. Wir haben eine, die zieht uns gleichsam am meisten an. Das ist unsere Absicht oder Intention. Das ist Sankara. Das nächste ist, wir erkennen es als Schokolade. Beziehungsweise zuerst ist noch nur das Erkennen da und dann als nächstes, wir erkennen es als Schokolade, Namarupa. Oder wir haben die Möglichkeit, ja, also es hat eine Form, nämlich diese viereckige braune, und es hat einen Namen, das heißt Schokolade. Und das nächste ist, das geht jetzt alles aber voraus als Möglichkeiten, ja, das ist die Voraussetzung für die direkte Wahrnehmung. Und deswegen brauchen wir jetzt noch die Sinne, nämlich sehen, die Möglichkeit zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken und zu spüren. Ja, all das muss als Voraussetzung da sein. Jetzt begegnen wir diesen Dingen und greifen. Ja, Kontakt, Gefühl oder Empfindung. Ja. So, aufgrund dieses Kontakts und der Empfindung, wir haben also die Schokolade uns genommen, wir haben vielleicht auch gerochen, wir haben dran geschmeckt, sie schmeckt angenehm, kommt jetzt das nächste, Verlangen, Tanha. Wir wollen mehr davon. Nehmen nicht nur so ein bisschen in den Mund, sondern jetzt auch die ganze Schokolade und vielleicht dann noch ein nächstes Stück. Ja? Das ist Tanha. Die wörtliche Übersetzung von Tanha ist Durst. Es entsteht jetzt ein Durst. Ja? Oder es gibt auch den Spruch, ja, mit dem Essen kommt der Appetit. Ja, das ist genau das. Das ist das Essen. Wir haben zuerst mal nur so eine Art Vorgeschmack. Und jetzt stellen wir fest, oh, das schmeckt ja toll. Jetzt wollen wir mehr davon haben, Tanha. Dann geht es weiter. Upadana heißt ergreifen, anhaften. Wir haben also das jetzt genommen und es schmeckt gut und toll. Ja, und es entsteht, also wir verleiben uns das ein. Ja, es geht gleichsam in unseren Körper über. Und da geht es jetzt weiter, ja. Bhava heißt, es entsteht jetzt was daraus. Es wird was. Also wirklich heißt Bhava sein, werden oder werde sein. In diesen Bildern hier wird es immer dargestellt durch eine Frau, die schwanger ist. Ja. Also sie hat gleichsam etwas in sich aufgenommen. Man könnte das auch als den Moment der Empfängnis sehen. Sie hat etwas in sich aufgenommen, ist jetzt schwanger damit. Ja, und das wächst in ihr heran, ja, also jetzt bildlich gesprochen, und dann muss es aber irgendwann mal rauskommen. Ja, und das ist Chati. Auf dieses Beispiel gemünzt könnte man sagen, jemand isst zum ersten Mal diese Schokolade und sagt, ach, die ist super, die ist echt toll, wie heißt die, wo hast du die gekauft, ja, die möchte ich auch haben und das ist meine Lieblingsschokolade. Ja? Und dann sind wir hier. Dann haben wir etwas, eine Identifizierung geschaffen. Ja? Wir haben sowohl das Objekt identifiziert und wir haben uns selbst identifiziert. Ich bin gleichsam ein Liebhaber, nehmen wir mal jetzt nicht Schokolade, sondern dieser Musik. Beispielsweise, also ich bin ein Leonard Cohen-Fan, schon seit 50 Jahren. Seit meiner frühen Jugend, da habe ich ihn schon gehört und ich finde ihn heute immer noch klasse. Ja, und jetzt ist der arme Kerl gestorben. Also hier entsteht jetzt all das Identifizieren oder anders sagen, eben Leonard Cohen mag ich überhaupt nicht. Ich mag lieber Heavy Metal oder sowas oder Hip-Hop. Ja, also jeder identifiziert sich in irgendeiner Weise. So, und jetzt sagt der Buddha, hier sind wir gleichsam jetzt am Höhepunkt der ganzen Entwicklung. Hier ist sowohl die Wirklichkeit geschaffen, wie wir haben auch uns selbst geschaffen. Ja? Chati, es ist da, es existiert. Und jetzt sagt der Buddha, und alles, was existiert, verschwindet sofort danach wieder. Ja? Nichts können wir festhalten, es geht verloren. Ja, wie jetzt der Leonard Cohen ist gestorben, ja, oder andere sterben oder anderes vergeht. Oder meine ganzen Platten, ja, von Rolling Stones oder was weiß ich, die kann man heute nicht mehr anhören, die sind alle völlig verkratzt und so. Also nichts bleibt, womit ich mich identifiziert habe und was ich mir angeschafft habe und zu Hause gleichsam festgehalten habe, das geht wieder verloren. Und deswegen folgt auf diese Geburt, folgt Altern und Tod, Sterben. Und das ist Leiden. Weil wir jetzt erkennen, nachdem ich es ergriffen habe und mich damit identifiziert habe, dass es mir nicht bleibt, sondern dass es mir wieder verloren geht. Ja? Und dass ich diesen ganzen Prozess wieder neu anfangen muss. Und das ist jetzt aber etwas, was nicht nur gleichsam über Jahre sich so entwickelt, sondern eigentlich in jeder Sekunde, ständig, dauernd, also auch wiederum, bei, wenn ich hier etwas sage, ihr hört es, das ist einmal dieser Kreis und wutsch, schon wieder ist es weg. Keiner von uns, selbst ich nicht, kann mich erinnern, was ich vor 5 Minuten gesagt habe. Das ist weg. Ja,
wutsch. Ist aufgenommen.
Ja. Aber ohne diese Technik, ja, wüssten wir es nicht mehr. Und deswegen beginnt es jetzt wieder neu, wenn wir jetzt nicht diesen Prozess erkannt haben, ja, beginnt die Geschichte wieder von vorne. Wir fangen wieder an mit Nichtwissen. Ja, und es setzt sich jetzt permanent in dieser Weise fort. Und immer wird diese Seite von der hier geprägt und diese Seite von der hier. Und das ist wechselseitig bedingtes Entstehen. Ja, beiden Seiten und oben und unten, alles das bedingt sich gegenseitig.
Hatten wir es nicht auch letztes Jahr mal davon gehabt, dass da unten auch eigentlich der Punkt ist für Karma?
Ja, das Ganze ist ne? Also das Ganze
da,
ist.
Also da, wo ich sozusagen, ja, ja. Genau, ne, im Kontakt und mit der Empfindung, da kann genau, ich quasi, genau, was war und was ich erleben werde, ja, da habe ich ja Einfluss drauf. Also das, ja, ist ja die einzige Möglichkeit, wo ich sozusagen Einfluss nehmen kann.
Genau.
An diesem Punkt.
So ist es, da unten.
Dass ich aus da unten Automatismen genau, irgendwie aussteige, ja, oder eingefahren, ja, muss dann, genau, denen, genau, halt nicht folgen.
Ja, ja. Hier ist der Schlüssel, genau, hier ist der Schlüssel zur Geschichte. Aber wenn wir anfangen können, uns von diesem in dieser, erstens in der Gegenwart zu sein, in dem gegenwärtigen Moment zu sein, und zweitens nicht sofort zuzugreifen. Zugreifen heißt zum Beispiel auch reagieren. Wir hören irgendein Wort. Ja? Da sagt irgendjemand was, ich habe das schon ein paar Mal auch erwähnt, wir hören von irgendjemand zu Hause, in einer Beziehung oder auch so, sagt irgendeiner ein Wort. Und der andere ist aber gerade schlecht drauf. Ja? Und sofort, was sagst du hier wieder? Und dann, und im Nu sind wir im Konflikt drin und gegenseitige Vorwürfe und du sagst ja immer und oder ich habe noch nie gesagt und so weiter. Ja, diese Extreme dann, Verallgemeinerung. Das heißt, wenn wir hier bleiben, nicht reagieren, nicht in dieses Ergreifen oder Nicht-Ergreifen fallen, dann können wir aber auch die anderen alle auflösen. Ja? Aber es ist sehr schwer, hier irgendwo anzufangen oder hier irgendwie anzufangen, weil das sozusagen da in uns da rattert, sondern wir können da anfangen, wo wir gleichsam in diesem Kontakt drin sind. Ja, wo wir in der Gegenwart drin sind. Da, von da aus kann eine Befreiung passieren.
Wir können auch sagen, das ist auch das Vipassana, ne? Das,
genau,
ist diese Geschichte,
genau,
mit dem Kontakt und,
genau,
Empfindung.
Ja, ja,
darum, weil das die Wirklichkeit sozusagen,
genau, weil wir da im Kontakt sind mit der Wirklichkeit. Ja. In allem anderen sind wir nicht in der Wirklichkeit, da sind wir nur in unseren Vorstellungen, Gedanken, Mustern und so weiter drin.
Also wie würde jetzt Gewahrsein da aussehen,
wenn man Gewahrsein? Gewahrsein heißt, ich bin hier, ich bin der Gegenwart. ich löse mich von diesen ganzen Mustern, und das heißt zunächst mal von dem Muster und dann von allen anderen Mustern. Und
das heißt, gewahrt ist nicht mehr.
Genau, der ganze Kreis wird zum, was man dann im tibetischen sagt, Raum des Geistes, unbegrenztes Gewahrsein, Offenheit des Geistes. Ja.
Kannst du nochmal übersetzen, Vedana ist das Gefühl?
Vedana heißt Empfindung, ja, oder Gefühl, aber Gefühl Empfindung? Ist im Deutschen nicht so...
Ich kenne es also, auch als Wort Gefühlstönung.
Gefühlstönung, ja. Es gibt im Deutschen nicht so richtig das richtige Wort dafür. Weil Gefühl ist schon zu stark mit Emotionen verbunden, die kommen aber erst hier. Sondern Empfindung heißt nur einfach, die erste Reaktion, es ist mir sympathisch oder es ist mir unsympathisch oder es ist mir angenehm, es ist mir unangenehm. Ja? Also wenn ihr hier zum Beispiel reinkommt in den Raum, zum ersten Mal hier drin seid, habt ihr sofort eine Empfindung. Aber ihr habt kein Gefühl. Also ihr denkt nicht, ach, ich liebe das, ja, oh, ich hasse das. Ja.
Das kann ja auch ein Gefühl, ich kann ja eine Wut als angenehm oder als unangenehm erleben.
Das natürlich auch, das ist dann die Steigerung. Das, genau, das geht vom selben aus, aber steigert das dann, genau.
Und das andere Wort?
Und Passa heißt Kontakt oder Berührung. Berühren, ja. Nicht in Berührung. Und das Ayatana, das sind also die Sinne. Tanha ist das Verlangen, Upadana ist das Ergreifen und Festhalten, Bhava ist das gleichsam Anwachsen dann dessen, was ich ergreife. Ja, das, ich habe was Kleines ergriffen und jetzt wird es ganz groß, mächtig. Und dann Chati, dann kommt es in Erscheinung und wird jetzt scheinbar wirklich. Es ist wirklich, ich sehe es doch. Ja. Du hast das und das gesagt, ja, so ist es. Ich habe es doch schließlich gehört. Ja. Nur eine kleine Geschichte, die ich mal erlebt habe. Oh, ich muss gleich Schluss machen. Ich habe viele Jahre in Berlin gewohnt und oft mit der S-Bahn gefahren. Und da gibt es eine S-Bahn nach Köpenick raus. Ja. Und wir sind also mit der S-Bahn in die Stadt reingefahren. Und vor mir in der S-Bahn saß ein älteres Ehepaar. Und wir sind am Bahnhof Köpenick gewesen und dann sagte die Frau, wir sind jetzt in Rummelsdorf. Das war aber die Station davor. Ja, und dann sagte der Mann, nein, wir sind in Köpenick. Dann sagte die Frau, doch, wir sind in Rummelsburg. Sagt er, nein, das stimmt nicht, wir sind in Köpenick. Und dann sagt sie, du hast immer recht, ja, immer was ich sage, ist alles falsch. Und dann sagt er, und du guckst nie genau hin, du hast überhaupt keine Ahnung und so weiter. Und so fort waren sie in einem schweren Konflikt drin. Und dann habe ich von hinten gesagt, darf ich mal was dazu sagen? Entschuldigen Sie bitte. Wir sind tatsächlich in Köpenick, aber da stand ein Schild, Rummelsburg. Bloß bei einem Schild kein Pfeil, ja, dass es hier nach Rummelsburg geht, sondern da stand einfach nur Rummelsburg und es sollte zeigen, dass es da nach Rummelsburg geht. Also beide hatten recht. Und das ist exakt das.
Dann war der Ausflug gerettet.
Ja, ja, und dann haben sie gedacht, oh, das ist aber lieb von ihm.
Genau. Ja. Wir machen morgen weiter. Ja.
Genau. So. Ja. Okay. Und
die andere, ja, das zu durchbrechen, ist ja diese, das mit die Sache mit dem Unwissen.
Ja.
Wenn das also das Unwissen.
Das,
also
letztendlich. Ist, genau. Dann, letztendlich.
Dann ist das Rad ja nicht so schlimm.
Nee, eben. Genau. Ja, ja. Das.
Da oben rechts, ja.
Wenn das Unwissen beseitigt ist, dann ist gleichsam dieser Teufelskreis, das ist ja das, was wir auch Teufelskreis nennen, Hamsterrad, Tretmühle, ja, das kennen wir alles, ja, wir kennen es, aber wir kennen es nicht in dieser Form der genauen Analyse. Ja? Wenn wir das gleichsam das Unwissen durch Einsicht, durch Erkenntnis aufgelöst haben, dann entsteht das alles nicht mehr.
Und das ist nicht Gewahrsein.
Und das ist
nicht offenes Gewahrsein. Also mit offenem Gewahrsein fällt die Unwissenheit weg, zumindest partiell.
Ja.
Und damit geht das
Rad aufgelöst. Genau. Ja, ja.
Also nicht unten, sondern dabei.
Ja, beides. Also es fängt hier an, aber es dehnt sich auf alles aus. Ja?
So, Unwissenheit ja. Kann ich auch durch den achtfachen Pfad rechte Rede, rechtes Handeln,
genau.
Das ist auch, was ich da ansetzen kann.
Nachbarin und dann kommt sie dran. Aber ist egal, sprechen Sie.
Okay, ja, inwiefern hat das jetzt mit dem Rad der Wiedergeburten zu tun?
Also, das ist das Rad der Wiedergeburten. Okay. Was aber heißt, und das ist jetzt auch sehr wichtig, Wiedergeburt findet nicht nur von einem Leben zum nächsten Leben statt, in der Sichtweise des Buddha. Ja, das ist eine sehr, sehr grobe Vorstellung. Sondern die Wiedergeburt findet in jedem Augenblick statt. In jedem Augenblick schaffen wir uns neue Wirklichkeit, schaffen wir eine neue Ich-Identität, bewerten, wahrnehmen wir die Wirklichkeit oder das, was wir für Wirklichkeit enthalten, reagieren wir darauf. Das heißt also, wir sind ständig in diesem Prozess drin.
Eine Frage, und zwar dieses mit dem Nichtwissen, finde ich jetzt besonders insofern interessant, weil gehört es nicht am Anfang, da bin ich sozusagen mal nicht für diese Achtsamkeit oder für die Präsenz im Hier und Jetzt eine Entscheidung. Und der Entscheidung geht ja eigentlich eine Erkenntnis, dass ich das will. Also weil ich dieses Rad kenne, will ich da was verändern. Mhm. Und dieses Verändern fängt ja eigentlich, diese Veränderungswille fängt ja eigentlich oben an. Und dann unten ist zwar der Schlüssel, aber irgendwo ist eine Entscheidung, die am Anfang steht irgendwie. Oder ist das, sehe ich das falsch? Ich
weiß nicht. Das siehst du durchaus richtig. Also um gleichsam mich dazu zu entscheiden, jetzt Meditationspraxis zu machen die Achtsamkeitspraxis oder Vergegenwärtigungspraxis oder Gewahrseinspraxis, wie man es nennen will, muss ich auch im Buddhismus zuerst mal ein Verständnis haben. Ja? Keiner praktiziert ohne ein Verständnis davon, das macht keiner. Ja? Einfach mal drauf los praktizieren, das würde niemand machen, sondern wir wollen erst mal verstehen, deswegen seid ihr ja auch hier. Ja? Wir wollen verstehen, wir wollen es kennenlernen, wir wollen den Geschmack gleichsam der Sache ausprobieren, ja, wie wenn wir eben eine Schokolade nehmen. Erstmal, wie fühlt sich das an, wie schmeckt mir das, passt das überhaupt zu mir, ja, und all das. Und dann kommen wir irgendwann dahin und dann fangen wir an zu praktizieren. Und das Praktizieren wäre dann praktisch zunächst mal hauptsächlich hier, dass wir aufhören mit diesem permanenten Ergreifen, festhalten wollen oder nicht haben wollen. Ja, und dann irgendwann dehnt sich das dann auch auf diese Seite aus. Aber das ist die schwierigere Seite. Das können wir leicht erkennen. Also wenn wir leiden, das sehen wir. Ja? Und wir sehen auch diese Dinge, das Anhaften. Aber das zu erkennen, das ist viel schwieriger. Weil das heißt, den eigenen Geist betrachten.
Ist eigentlich auch so, dass man das nicht so von 0 auf 100 vorstellen muss, sondern dass das irgendwie partiell.
Ja, klar, natürlich.
Ja, aber das finde ich auch einen wichtigen, wichtigen Gesichtspunkt.
Ja, ja.
Nee, sonst ist man ja damit überfordert.
Ja, ja, nee, keiner kann das aus dem Stand heraus. Das ist wirklich ein langer Prozess. Ja.
Da habe ich auch noch mal eine Frage zu. Und das heißt es dann, wenn man also mit der Präsenz Meditation, dass man dann auch die einzelnen Aspekte sozusagen mit beobachtet? Oder?
Wenn du hier gleichsam in einer gewissen Weise verankert bist,
ja, genau.
Dann, also es beginnt beim Körper, dann gehen wir über zu den Gefühlen, wir sehen, wie unsere Gefühle entstehen, ja, was wir damit machen, und schließlich zum Geist, betrachten wir den Geist. Ja. Und dann, es weitet sich immer mehr aus, also die Praxis weitet sich in dem, was sie betrachtet, immer mehr aus. Und kommt dann eben irgendwann zum Gewahrsein. Das ist das, was man das offene Gewahrsein nennt. Das heißt, ich erkenne das Ganze, was da abläuft in mir und in uns.
Das Wort, das letzte vor.
Chara, Marana.
Das
heißt, Chara heißt Alter. Und Marana sterben, altern und sterben, also alles irgendwann wenn ich die Pilze hier eine Woche, zwei Wochen liegen lasse, dann sind sie schrumpelig und braun und sehen nicht mehr gut aus und schmecken auch nicht mehr gut. Und mit allem anderen passiert es genau dasselbe. Die Zeitdauer ist nur unterschiedlich. Ja, die Steine sind etwas stabiler, die Cashew-Kerne erhalten auch nicht so lange. Alles irgendwann löst sich wieder auf. Ja. Und je mehr wir dran festhalten, also wenn diese Steine jetzt zum Beispiel, die ich besonders liebe, wenn die mir jetzt verloren gehen, dann leide ich.
Dann leid's. Gucken wir mal. Ja. Wie schnell wird das auflösen?
Eben, da muss ich noch ein bisschen üben.
Ich nehme es schon mal mit.
Gut, jetzt haben wir aber auch ordentlich überzogen. Ja. Hm. Also, ich hoffe, dass ein bisschen was davon hängen geblieben ist. Nehmt euch dafür eine Schokolade oder was auch immer. Oder die Räucherstäbchen.
Steine zurück. Ja. Die Runde noch meistens, dass es eigentlich immer sehr, sehr schnell
ist. Sehr schnell, sehr schnell.
Ja, ja. Praktisch in jedem Moment.
Ja, ja, ja. Ja.
Eine Sekunde oder so.
Das ist sogar noch schneller. Ja, der Geist ist wahnsinnig schnell. Oh, aber es ist, du kannst es für jede Minute, für jeden Moment, du kannst es aber auch für jeden Tag. Ja, jeden Tag fangen wir morgens wieder neu an, abends gehen wir ins Bett. Du kannst es für Lebensperioden, du kannst es für das ganze Leben, mehrere Leben, wie auch immer, kannst du dieses Muster wiederfinden. Jetzt lösen wir uns hier ein bisschen unförmlich auf, also ich wünsche euch ja, gutes nach Hause kommen und nächste Woche geht es weiter. Da bin ich dann aber nicht da. Ah ja, da geht es dann um Leerheit und Form. Das macht also dann Michael.
Vielen Dank. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank.